schön hier rüber gefahren, dort bei Tschogen rechts weg und über die Felder. Und auf einmal hatte ich den Impuls, halt doch einfach mal an. Und ich habe dann so am Straßenrand angehalten und habe diese Sonne erstmal aufgesaugt und diese Ruhe. Wir rennen durch die Welt und rennen durch die Woche und nehmen das gar nicht mehr so wahr. Und ich habe das eigentlich genossen. Ich stand dort ein paar Minuten oben und ach, Gott ist doch einfach genial, oder? Gott ist doch einfach genial. Wir Menschen machen es uns schon manchmal ein bisschen schwer. Ne? Wir stecken in ein Dilemma fest. Entweder fallen wir von der einen Seite vom Pferd oder von der anderen Seite. Aber richtig fest im Sattel, das ist schwer, sich festzuhalten. Da will ich heute mit meiner Predigt hin. Und ich habe zwei Menschenbeispiele zum Anfang, die eigentlich das aufzeigen, das Problem uns mit uns Menschen. Und ich habe das erste Bild mal dazu. Die Älteren werden es kennen. Man wird ja immer älter. Ja, man wird ja immer älter. Und ich war jetzt erschrocken. Ich habe im Bibelunterricht ein Zitat von Lenin gebracht. Lenin für mich ein Begriff, für die Älteren auch. Und die Jüngeren schauten mich an. Ist das ein Joghurt? Oder was ist, wer ist Lenin? Ja. Das ist Heiner Geißler. Die Jüngeren werden ihn gar nicht mehr kennen. Für die Älteren ist er ein Begriff. Das ist ein CDU-Politiker gewesen, der viele Jahre lang in Deutschland dort Regierung mit gemacht hat, in der CDU, Christlich-Demokratische Union. Und ich bin auf ein Interview gestoßen von diesem Mann, was mich erschreckt hat. Ich lese euch dieses Interview mal vor. Es war ein Interview mit dem Spiegel. Der Spiegel fragt: Haben Sie jemals für einen Wahlsieg gebetet, Herr Geißler? Nein, niemals. Ich bete überhaupt nicht. Schon immer? Mein Glaube hat riesige Löcher und Zweifel bekommen. Ich glaube auf jeden Fall nicht an den Gott der evangelischen und katholischen Theologie. Spiegel, der von dem die Bibel spricht? Ja, genau dieser. Ein Gott, der geliebt werden will und deswegen den Menschen einen freien Willen gegeben hat und der dann in Kauf nimmt, dass es Auschwitz gibt. Dass in diesem Moment, in dem wir reden, zehntausende Leute verhungern, vergewaltigt werden, gefoltert werden oder geschlagen werden. Und das nicht nur in dieser Sekunde, sondern seit zehntausenden von Jahren in jeder Sekunde. Da muss ich mich doch fragen, wo ist er? Sieht er noch, was hier los ist? Warum versteckt er sich? Seit zehntausenden Jahren hat Gott sich nicht gezeigt und lässt uns allein. Das alles kann nicht stimmen, sagt ein Politiker aus der CDU. Und da das andere Beispiel, mach mal das nächste Bild, das ist eine italienische Kirche. Und da bin ich auf einen Bericht gestoßen von einer Pastorin, den müsst ihr euch anhören. Die Pastorin heißt Julia Neuschander und ist Pfarrerin in Oldenburg. Und sie schreibt: Eine riesige italienische barocke Kirche in Rom, Santa Maria Maggiore. Riesige Marmorfluchten, machen wir das nächste Bild, das lassen wir dann bitte stehen. Weiß, rosa, grau, gold, alles prächtig, riesig, hallig, groß. So erinnere ich mich, als Schülerin hatte ich mit meinen Großeltern und mit meiner 20-jährigen Tante eine Ferienfahrt nach Rom gemacht. Meine Oma, in voller Bewegung, mit heiligen Schrittchen auf dem glatten Boden, quer durch den Mittelgang, ihre Arme schwenkend, klein, mollig, mit Rock und dunkelblauer Strickjacke, mit umgehängter, wippender Handtasche, grauen Haaren und Gesundheitsschuhen. Sie wirft ihre Arme nach oben und schreit: Hier werdet ihr Gott nicht finden. Sie tönt laut mit klarer, durchdringend geschulter Stimme und immer wieder sagt sie es, immer lauter und mit wohldosierten Pausen. Und am Schluss ruft sie es richtig laut und deutlich, sodass alle Leute stehen bleiben und, ja, und sie anschauen. Mein Opa schaut neutral, meine junge Tante macht ein Ich-bin-gar-nicht-da-Gesicht und scheint ein Grinsen zu unterdrücken. Ich schaue es mir in Ruhe an und finde es dann richtig gut, wie meine Oma, klein, aber umso energiegeladener, in dieser barocken Schönheit, voller Empörung den Gang entlang läuft, ihre Augen blitzen und sie ruft, es ist jetzt richtig, richtig laut: Hier werdet ihr Gott nicht finden. Ist das nicht genial? Der eine Mann, völlig verzweifelt am Glauben und sagt, mein Glaube hat Löcher bekommen. Und eine kleine Oma, die durch diese Kirche flitzt und begeistert ist von Gott und ruft, aber hier werdet ihr ihn nicht finden. Na, wo finden wir denn Gott? Ich las jetzt einen Bericht, dass viele Christen in den Gemeinden Probleme haben, weil sie ihren Glauben manchmal in Frage stellen, weil sie an Punkte angelangt sind, wo sie nicht mehr so richtig glauben, aber es auch niemand trauen zu sagen, ich zweifle, weil sie sich schämen für so etwas. Muss man sich dafür schämen? Ich habe einen Predigtext rausgesucht, Johannes 21, Vers 1 bis 14, der das ein bisschen aufzeigt. Ja, mitlesen möchte ich Johannes 21, Vers 1 bis 14. Jesus begegnet den Jüngern am See Genezareth, das ist weit nach der Auferstehung. Ja, und jetzt hört es euch an. Später zeigte sich Jesus seinen Jüngern noch einmal am See Genezareth. Das geschah so: Simon Petrus, Thomas der Zwilling, Nathanael aus Kana in Galiläa, die beiden Söhne von Zebedäus und zwei andere Jünger waren dort zusammen. Simon Petrus sagte, ich gehe wieder fischen. Wir kommen mit, meinten die anderen. Sie gingen zum Ufer, stiegen ins Boot und fuhren los. Aber während der ganzen Nacht fingen sie keinen einzigen Fisch. Im Morgengrauen stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Jesus rief ihnen zu, Freunde, habt ihr nicht ein paar Fische zu essen? Nein, antworteten sie. Da forderte er sie auf, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr einen guten Fang machen. Sie folgten seinem Rat, fingen so viel Fische, dass sie das Netz nicht mehr einholen konnten. Jetzt sagte der Jünger, den Jesus sehr lieb hatte, zu Petrus, das ist der Herr. Kaum hatte Petrus das gehört, zog er sein Obergewand an, das er während der ganzen Arbeit abgelegt hatte, sprang ins Wasser und schwamm ans nahe Ufer. Die anderen Jünger waren noch etwa 100 Meter vom Ufer entfernt. Sie folgten Petrus mit dem Boot und zogen das gefüllte Netz hinter sich her. Als sie aus dem Boot stiegen, sahen sie ein Kohlefeuer, auf den Fische brieten. Auch Brot lag bereit. Jesus bat die Jünger, bringt mir ein paar Fische her, die ihr gerade gefangen habt. Petrus ging zum Boot, zog das Netz an Land. Es war gefüllt mit 153 großen Fischen. Und obwohl es zu viel waren, zerriss das Netz nicht. Kommt her und esst, sagte Jesus. Keiner von den Jüngern wagte zu fragen, wer bist du? Aber sie alle wussten, es ist der Herr. Jesus ging auf sie zu, nahm das Brot, verteilte es an sie, ebenso die Fische. Dies war das dritte Mal, dass Jesus sich seinen Jüngern zeigte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Bis hierher. Geschichte kennen viele. Ich habe meine Predigt in drei Teile geteilt. Der Teil 1 wird heißen Gestern. Gestern waren sie noch mit Jesus unterwegs. Gestern haben wir noch Wunder erlebt mit Jesus. Haben Dinge erlebt, die unglaublich sind. Haben erlebt, wie er umgebracht wurde. Haben erlebt, wie er auferstanden ist. Und jetzt sind die Jünger da und fragen und sitzen zusammen, bis Petrus der Erste ist und sagt, ich gehe wieder fischen. Ich gehe wieder auf Arbeit. Was soll ich machen? Jesus ist weg. Ich gehe wieder auf Arbeit und alles geht so weiter wie bisher. Das erinnert mich ein bisschen an mein Glaubensleben. Als ich Christ wurde, als ich mich bekehrt hatte, was ich immer vor mir hergeschoben hatte, ich wollte mich eigentlich nicht bekehren. Geschweige denn taufen lassen. Wollte ich nicht. Und unser Pastor kam immer wieder und hat mich dann dort ein bisschen bearbeitet, also wie so ein Schnitzel von der Seite, immer von der Seite. Und ich wollte eigentlich nicht so richtig. Und dann schickte er mich auch noch zu einer Gästetagung, so hieß das damals, noch zur Wendezeit. Da sah Rührsdorf noch anders aus wie jetzt. Da gab es nur Pampa dort und so ein kleines christliches Heim. Und da fuhr mich dorthin und ich dachte schon, was habe ich mich hier bloß eingelassen? Versau mir das Wochenende. Und dann saß ich dort. Freitagabend. Und Jugendliche haben so die Begabung, einfach dann alles stoisch über sich ergehen zu lassen und zu hoffen, dass das Wochenende schnell rum ist. Und der Sonnabend kam und ich dachte so, ihr habt alle Probleme. die habe ich nicht. Ich will einfach nur auf mein Motorrad und meine Ruhe haben. Bis dann Gott da war, Samstagabend, und er mich nicht mehr losließ. Und ich gewusst habe, jetzt ist ein Punkt, jetzt will er eine Antwort. Dass es Jesus gibt, daran habe ich nie gezweifelt, bin in der Gemeinde aufgewachsen, war für mich kein Zweifel da. Aber die Welt war verlockend. Gerade für junge Leute, da ist so viel da. Zur Wendezeit, ne? Wir sind ja als DDR-Jugendliche dort in eine Freiheit gekommen, die war unglaublich. Und ich hätte quietschen können vor Freude, als ich dann dieses Übergabegebet endlich geschafft habe. Endlich. Und ich hätte quietschen können vor Freude während dieser Gästetag. Und das war alles richtig genial. Endlich war ich dabei. Endlich habe ich diesen schlimmen Schritt gewagt, ne, der Bekehrung. Kennen wir doch alle, oder? Momente im Glaubensleben, wo wir uns freuen, Christen zu sein, wo man es kaum aushält, wie ich heute früh. Ich habe gedacht, ich halte das nicht aus bis zu dieser Anbetungszeit, ich muss ihn jetzt preisen. Das kennen wir doch. Da gibt es aber auch Momente, wo wir uns einsam fühlen, wo Gott nicht da ist, wie dieser Politiker. 10.000 Jahren hat sich Gott nicht gezeigt. Er hat das Gefühl, seit 10.000 Jahren ist kein Gott mehr da. Ich fühle mich auch manchmal so, seit 10.000 Jahren, Gott, hast du dich mir nicht mehr gezeigt? Kennt ihr das? Dass man sich das fragt, wo bist denn du? Und dann wird aus dem Gestern wird eine Nacht. Und man kommt schneller rein in die Nacht, wie ein Lieb ist. Es gibt einen genialen Spruch in der Bibel, ne? Wer glaubt, dass er steht, sehe, dass er nicht falle. Weil wie mich einer da ist, der verhindern will, dass du dich immer an diesen Gott freust. Und weil ein Leben nie glatt läuft. Manche Christen haben so den Eindruck, und es wird auch viel verkündet, dass du als Christ von rosa Wölkchen zu rosa Wölkchen springst. Dass es dir immer gut geht, dass irgendwas verkehrt ist bei dir, wenn es dir nicht gut geht. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Wir leben in einer Welt, die uns fordert. Wir leben in einer Welt mit all dem Ach und mit all dem Weh. Wir leben in einer Welt, wo unser Körper immer älter wird. Normal. Wo es weh tut. Ab einem bestimmten Alter, wo man die Haare nach vorne kämmt. Ab einem bestimmten Alter, geht bei mir jetzt auch langsam los. Wo die Kinder dann lachen, davor, die wird alt. Und das tut weh. Aber das ist doch das, was uns fordert, unser Leben. Auf Arbeit, morgen früh. Jetzt ist das alles schön, jetzt ist das alles toll. Die Sonne scheint, alles toll. Morgen früh, wenn der Wecker klingelt und du wieder auf Arbeit fährst oder nicht auf Arbeit fahren kannst oder das Arbeitsleben schon hinter dich hast, aber weißt, ich habe morgen wieder einen Arzttermin, weil es doch irgendwo, das ist doch unser Leben, oder? Ich gehe wieder fischen. Es bringt doch nichts. Nacht ist schlimm. Nacht ist richtig schlimm. Ich habe jetzt einen ganz genialen Spruch gelesen, wie man damit umgehen kann als Christ, wenn man in der Nacht ist. Ganz einfacher Spruch. Erinnert man euch mal an die Prüfung. Jeder hat mal eine Schulprüfung gemacht oder hatte irgendwo eine Prüfung. Was macht der Lehrer in der Prüfung? Das steht. Der Lehrer ist still. Und, na, ihr kennt es doch, ich hätte den Lehrer mal gern gefragt, Mensch, die Matheaufgabe, wie gehe ich da am besten ran? Er sagt nichts, der Lehrer. Warum? Na, weil er wissen will, ob du gelernt hast, weil er wissen will, ob du das schaffst, weil er wissen will, ob du diese Arbeit bestehst. Gott schweigt. Oder wissen wir, ne, der König ist lauter, der hat oft die große Klappe. Ne, und jetzt muss er mal durch, jetzt lasse ich ihn mal. Ne. Aber er ist doch nicht weg. Bei der Arbeit war der Lehrer auch nie weg, wenn du gedacht hast, du kannst unter der Bank was vorziehen. Aber immer da, der Lehrer. Ne. Oder könntest du in der Handfläche, könntest du es eben nicht lesen, ne, weil der Lehrer hat es dann auch gesehen. Unser Lehrer ist da, der lässt uns nicht allein. Ganz einfache Geschichte, wieder die Jünger, wieder Jesus. 5.000 Leute satt gemacht. Ein Wunder muss das gewesen sein. Stellt euch das mal vor, dort sind 5000 Männer, schreibt die Bibel, nur Männer, dazu noch die Kinder und die Frauen. Das waren Haufen Menschen. Und dann sagt Jesus, gebt ihr ihnen zu essen. Ja? Unglaublich, die paar Brot und die Fische, das ist doch, als ob ich was Wasser in der Elbe schütte, oder? Und dann sind am Ende Körbe voll übrig. Aber darum geht es nicht, mir geht es um das Nächste. Jesus drängt an seine Jünger, in ein Boot zu steigen und sie sollten über den See fahren. Das ist die Geschichte, wo ein richtiger Sturm losging. Und da schreibt die Bibel, könnt ihr nachlesen, Markus 6, ab Vers 45. In der Nacht befanden sich die Jünger in ihrem Boot mitten auf dem See und Jesus war allein an Land. Er sah, dass sie mühsam gegen den Wind und gegen die Wellen kämpften. Nochmal, die Jünger waren auf dem Wasser. Jesus war an Land und die Bibel schreibt, er sah, dass sie gegen diese Wellen kämpften, gegen dieses Unwetter kämpften. Das ist doch herrlich. Er sieht uns, er sieht dich. Auch wenn er nicht spürbar in deiner Nähe ist, er sieht es. Und wo kommt er? Er kommt ihnen auf dem Wasser entgegen. Er, der alle Gesetze geschaffen hat, der ist an kein Gesetz gebunden. Der läuft sogar auf dem Wasser dir entgegen, weil er es kann. Also es gibt keinen Ort, es gibt keine Nacht, es gibt keine Finsternis, wo du alleine bist, wo Jesus nicht hinkommen könnte. Hallo, seid ihr da? Ist doch so, oder? Ich switch nochmal zurück in meine Jugendzeit. Ich saß dann oft auf diesen Reihen, meistens weiter hinten, und dachte mir, ja, Pastore, du hast gut reden, ja, geh du erst mal auf Arbeit. Der Mensch ist immer angelegt, dass er immer in Kontra geht, ja, irgendwo immer was sucht für sich. Bei mir ist es anders. Nee, bei dir ist es nicht anders. Bei mir ist es auch nicht anders, weil wir Menschen alle von einem Menschen abstammen. Wir Menschen sind irgendwo alle gleich. Von unserem Empfinden her. Wieder die Jünger, wieder Jesus. Ganz am Anfang, erinnert ihr euch? Da standen viele Menschen am Wasser und Jesus musste ihr Boot aufs Wasser schieben und stieg in das Boot und predigte. Und dann sagt Jesus, dieser Zimmermann, muss man sich vor Augen führen, zu den Fischern, die gerade reinkommen, fahrt nochmal raus und werft die Netze nochmal aus. Am Tag, ein Zimmermann gibt den Fischern Anweisungen, wie sie richtig fischen sollen. Und was macht Petrus und sein Bruder? Sie fahren raus und werfen aus und dann Netze zerreißen. Und jetzt ist wieder die Geschichte. Sie kommen an Land, die ganze Nacht gefischt. Da ist ein Fremder da, wo sie vermuten und vielleicht sogar denken, es könnte Jesus sein, es ist der Herr. Und jetzt kommt er wieder her und sagt, ne, werf doch mal das Netz auf der rechten Seite raus. Es wird nie anders für euch werden und für mich, dass Jesus zu dir sagen wird, werf dein Netz aus. Auch wenn du dein halbes Leben gefischt hast, wenn du Tage, Monate, Jahre lang gefischt hast und nichts gefangen hast, wird Jesus nicht kommen und wird, was weiß ich, Spot auf dich richten oder irgendwas, dass du nur was Besonderes bist. Nein, er wird sagen, werf dein Netz wieder aus. Ich gebe nicht mehr. Es gibt keine andere. Es gibt keine spirituelle Formel, wo du dich hier in Trance beamen kannst. Es gibt kein Wundergebet. Ich kannte mal einen, da hatte mir eine Kassette, damals waren Kassetten noch in. Ja. Da ist der Heilige Geist drauf, die musst du dir anhören. Dann. Es gibt das nicht. Was es gibt, ist Jesus. Und Jesus wird immer nur zu dir sagen: Mein guter Jonas, auch wenn du, nicht, wenn du das nicht mal hören kannst, werf dein Netz aus. Vertrau mir. Was anderes gibt es nicht. Ich muss euch enttäuschen, auch wenn es euch schwerfällt, aber es gibt nichts anderes, als dass Jesus von uns verlangt, wir sollen glauben. Glauben. Glauben ist manchmal schwer, ne? Glauben ist eine harte Sache, weiß Jesus auch. Für ihn war das auch nicht einfach, hier zu sein. Und wenn jemand Blut schwitzt, wie es die Bibel sagt, weil er Angst hat, panische Angst hat vor dem, was auf ihn zukommt, dann ist das ein Stück ein Bild für uns. So schlimm die Nächte auch sind, die wir durchleben müssen, so schlimm es auch ist, was manchmal das Leben mit uns bringt. Ich bin ja viel bei älteren Geschwistern bei unserer Gemeinde und viele alte Geschwister, da sehe ich dann das Bild vom verstorbenen Partner in der Schrankbank stehen, die schon viele Jahre alleine sind. Ich bin jetzt in Kontakt mit einer Schwester, die eigentlich seit einem Jahr nicht mehr leben will. Die ist lebenssatt, so will ich es nennen. Sie möchte nach Hause, sie will nicht mehr. Sie hat Krebs, möchte auch nicht mehr ins Krankenhaus. Sie nimmt nur noch Tabletten gegen die Schmerzen, aber sie sagt, ich bin weit über 90. Ich will einfach nur nach Hause. Und ich bin dort mit ihr und sie betet und sie muss. Und ich denke, Herr, bitte, warum muss die Frau noch? Ich weiß es nicht, ich kann es ja auch nicht sagen. Aber sie hält an diesem Glauben fest. Aber es fällt ihr schwer. So wie uns Jugendlichen oder jüngeren Menschen das manchmal schwerfällt, manche Dinge zu kapieren, so geht das bis ins hohe Alter. Aber er ist bei uns. Ich habe ja dann letzte Woche, als ich dort war, habe ich hier ein Handy, weil ich habe ja dort einfach ein Lied vorgespielt übers Handy und sie hat dann dort die Augen geschlossen und hat es genossen. Das ist doch unser Gott, der uns bis ans Ende durchträgt, der uns nicht fallen lässt, oder? Der da ist, auch wenn wir das manchmal nicht spüren oder nicht fühlen, aber der auch möchte, dass wir Entscheidungen treffen. Ich hinterfrage das nicht. Ich habe einen Willen, ich habe einen Verstand, ich kann mich für oder gegen ihn entscheiden. Und Gott sei Dank, ich haben uns für ihn entschieden. Aber der Weg ist nicht einfach. Als sie aus dem Boot stiegen, schreibt die Bibel in diesem Text, war ein Kohlefeuer bereit. Und Fische brieten da drauf. Sie hatten die ganze Nacht gefischt und am Morgengrauen dort stand Jesus am Ufer und wartete schon auf sie. Und es ist eigentlich alles fertig. Gebraten, Brot, alles lag da. Ist das nicht ein geniales Bild? Am Morgengrauen stand Jesus dort. Er steht da. Er wartet. Es gibt doch nichts Schöneres. Da sind gebratene Fische, da ist Brot. Und sie vermuten, es könnte der Herr sein, es ist der Herr. Und wo sie dann fest waren, dann zog sich, verstehe es nicht, Petrus sein Obergewand an, war wahrscheinlich damals so, oberkörperfrei wird gearbeitet, aber wenn wir uns gegenüberstehen, dann ziehen wir uns doch was drüber. Na, heutzutage ist es genau andersrum. Und sprang ins Wasser und schwamm drauf zu, weil das nicht erwarten könnte. Und das wünsche ich mir für mich, das wünsche ich euch, dass ihr immer wieder diesen Jesus erkennt, wenn er da steht. Wenn er da steht. Gibt es eine schöne Geschichte, ne? Wenn einer bei der Wanderung im Sumpf versinkt und um Hilfe ruft, jämmerlich, und dann kommt ein Förster vorbei und sagt, kann ich dir helfen, kann ich dich rausziehen? Nein, ich brauche Hilfe, lass mich. Geht er weiter. Und dann kommt die Feuerwehr und sagt, können wir dir helfen, können wir dich rausziehen? Nein, lass mich in Ruhe, ich brauche Hilfe. Und der arme Kerl versinkt. Und dann steht er vor Gott und sagt, Gott, wo warst denn du, als ich hier im Sumpf ersoffen bin? Na, ich habe doch nur einen Förster geschickt. Den wolltest du nicht. Dann habe ich die Feuerwehr geschickt und die wolltest du auch nicht. Was soll ich denn nur noch schicken? Versteht ihr das? Er ist da. Auch wenn du es manchmal nicht siehst. Er ist da und trägt mich hindurch. Es wird immer wieder ein Morgengrauen geben. Es wird immer wieder hell werden. Wer macht von euch drei Schichten? Macht jemand Schichten bei euch? Ich habe mal viele Jahre lang Schichten gemacht und Nachtschicht ist hart. Ne? So zwischen 2 und 4 möchte der Körper eigentlich schlafen, ne? Und ist eigentlich völlig runter. Aber dann so um 5, zwischen 4 und 5 im Sommer, wenn es dann so ganz hinten so langsam hell wird. Ich hatte da auf meinem PC auf Arbeit, hatte ich da so einen Bildschirmschoner, da ist so mit dir Schatten. Ging dort über, konnte ich genau sehen, wo ist gerade die Nacht zu Ende und wo ist der Tag. Ne? Das ist dann so von Polen langsam rübergekommen. Und wenn es dann so hell geworden ist, dann hat der Körper Kraft entwickelt. Du warst dann richtig fit wieder, ne? Obwohl du vor 2 Stunden noch diesen da. Und wo es dann hell geworden ist, dann hast du richtig Power bekommen. Bist nach Hause gefahren im Auto, du warst richtig aufgetreten. Ne? Es war eigentlich, hättest du gleich im Garten loslegen, meine Frau hat mich dann meistens gebremst, geh noch erstmal schlafen. Ne? Bist jetzt eigentlich. Das ist doch das. Nach der Nacht. Also ich habe oft erlebt, wenn ich richtig durchhing, dass wenn mich Gott dann irgendwo wieder spürbar hochgehoben hat, dass das eine Freude war. Dass das herrlich war. Dass wir uns das nicht rauben lassen. Von dieser völlig überdrehten Zeit, die dir sagt, du brauchst dies, das, um glücklich zu sein, wenn es geht, 2000 Fernsehprogramme und was weiß ich, und dann musst du noch online sein und dann musst du das und dann musst du dies. Und wir Menschen vergessen eigentlich, das aufzusaugen, was Gott für uns hat. Wie heute früh an dem Feldrand, ich habe das schon Monate nicht mehr gemacht. Das ist herrlich. Gott ist da. Ich trage euch durch. Ich gehe mit euch. Ich wünsche uns, dass wir das ein bisschen verinnerlichen. Dass das Leute uns abspenstig oder abmerken, das ist ein Christ. Schon wieder früh auf Arbeit kommt. Moment mal, du sollst dich nicht verbiegen. Ne? Und ein auf. Ne? Das kommt auch nicht gut an. Aber du sollst deinen Tag mit Gott beginnen. Bewusst mit Gott beginnen. Das geht. Habe ich früher auch nicht gemacht. Es gibt auch Tage, wo es schwerfällt, das zu machen, weil du schon beim Weckerklingeln eigentlich voll auf 180 bist. Aber es gibt viele Tage, wo ich erstmal hochrutsche und denke, Herr, nicht einen Schritt durch diesen Tag ohne dich an meiner Seite. Das wünsche ich uns, dass wir das mutig auch bekennen. Ja, ich bin Christ. Klebt zu viel Mist an den Autoscheiben hinten dran, was die Menschen alles sind. Aber man sieht nur noch ganz wenige Fische. Oder Aufkleber, wo Menschen sagen, ja, ich bin Christ. Seid einfach wieder mutiger zu bekennen, ja, ich gehöre zu Jesus Christus. Ich bin Christ. Mach das mal. Ich bin ja Meister in einem größeren Betrieb und ich habe einen Haufen Leute unter mir und alle wissen, dass ich Christ bin. Ich halte auch nicht hinterm Berg, warum auch? Und der Spruch bewahrheitet sich unter jedem Dach ein Ach. Es ist wirklich so. Und wenn Menschen, ich habe meine Mitarbeiter, jetzt viele Mitarbeiter schon 15, 10, 15, 20 Jahre, und wenn dort Schicksalsschläge kommen und ich den Satz bringe, ich bete für dich. Ich habe noch nie erlebt, dass einer gesagt hat, lass mal. Im Gegenteil. Die Leute sind wirklich berührt davon, dass ein Mensch sagt, ich bete für dich und für dein Problem. Ich mache euch Mut, macht das. Sprecht das an, ich bete für dich. Es fällt schwer. Es fällt wirklich schwer. Weil die Leute auch schauen, na, du bist ein Christ, ne, mal gucken, ich gucke dich an, ich habe dich im Blick. Mal gucken, wie er sich benimmt, wenn es 3 Tage regnet. Ja? Mal gucken, wie er sich benimmt, wenn der Lohn ausbleibt. Mal gucken, wie er sich benimmt, wenn der Nachbar sich daneben benimmt und Streitigkeiten am Zaun entstehen. Wisst ihr, da gibt es so viele Punkte, wo dann Christen brutal umfallen, weil sie stellenweise schlimmer sind als Leute aus der Welt. Ich las jetzt einen schönen Spruch von einem Top-Manager aus Deutschland, ein Christ, der hat geschrieben, es war für ihn schwerer, eine Gemeinde mit 400 Mitgliedern zu führen, als den Weltkonzern, in dem er jetzt ist. Das spricht für uns als Christen, aber im Negativen. Ja, müssen wir uns alle anschauen. Warum sind wir denn manchmal so daneben? Weil doch Zweifel ist. Geh mit Gott auf eine fröhliche Art und Weise. Glaube an deinen Herrn. Wenn ihr nicht seht, wie die Kinder, ne, der Kleine ist halt hier rumgekrabbelt, es war ihm doch wurscht, was ihr alle davon denkt. Ich gehöre hierher. Das wünsche ich uns. Sprech an, ich bin Christ, ich bete für dich. Ich habe kein Problem damit, ich bete für dein Problem. Wir leben wirklich in einem, wir haben seit früh das Thema gehabt, wir leben wirklich in einem wirklich gottlosen gewordenen Land. Ich bin heute früh hierher gefahren, die Schlangen vor dem Bäcker sind sehr lang. Waschstraßen, da stehen die Autos. Das ist vor Jahren noch undenkbar, da hat man noch viel mehr Leute gesehen, die ordentlich angezogen in die Gemeinde gehen, wie das gekippt ist. Ich mache euch Mut zu bekennen, ich bin Christ, ja, ich gehe in die Kirche. Und die Kirche, wo ich hingehe, da fetzt es, weil wir alle dort mitmachen, weil es lebendig ist, weil wir nicht irgendwas Todes hier anbeten, sondern weil wir Gott anbeten. Ist da. Ob das nun unser Land will oder nicht, Gott ist da. Ob das die Menschen wollen oder nicht, er ist da. Und ich sage euch, jedes Mal, wenn ich Gott ins Spiel gebracht habe, bei schlimmen Dingen, jedes Mal haben die Leute zugegriffen. Und ich habe oft erlebt, wie die Leute begeistert waren. Mensch, das ist ja genial. Und das Schlimme ist aber auch, wenn es dann wieder in Ordnung war, dass die Menschen wieder weggegangen sind. Ich habe einen Menschen erlebt, der war ein völliger Loser, ist Christ geworden, war begeistert, richtig begeistert. Da hat seine Taufe filmen lassen, da hat Fotografen engagiert, die ihn dort fotografiert haben. Ne? Der hat Kalender erstellt von seiner Taufe, da war voll begeistert. Bis er dann anfing und, also ihr predigt viel zu sehr von Liebe. Da muss mir Gesetz rein, ihr müsst und da... Gottes Willen. Stellt euch das vor. Gott ist Liebe, ja. Es gibt auch Gesetz, es gibt auch Gemeindezucht, alles schön und gut. Aber lest mal die Evangelien, wie Jesus war. Alle hätten Steine werfen können. Was sagt Jesus zu dieser Frau? Geh nach Hause und sündige nicht mehr. Geh nach Hause, ist gut. Geh nach Hause, sündige nicht mehr. Das ist Jesus. Wir werden einmal vor ihm stehen als Richter und da wird ein gnadenloser Richter sein. Weil für oder gegen, die Menschen müssen sich entscheiden. Es gibt keinen Mittelweg. Es gibt auch keinen guten Anwalt, der dich dort raushaut. Dort wird Jesus König sein, Richter sein. Aber solange die Gnadenzeit hier ist, ist Gott barmherzig mit uns Menschen. Er ist barmherzig. Gott sei Dank ist er das. Geht mit ihm nächste Woche. Seid stolz drauf, dass ihr Christen seid. Seid stolz drauf, Gottes Kinder zu sein. Merkt ihr, das sind alles so Begriffe, die sind so, die haben so was Negatives. Gotteskind, das wirkt alles so ein bisschen lächerlich. Aber das ist es doch. Ich bin ein Gotteskind. Ein Kind des Höchsten. Ich gehöre zu seinem Volk. Zu seinem Volk. Das wünsche ich uns, dass euch das neu aufbricht, dass euch das neu bewusst wird, was du eigentlich bist. Wertvoll erachtet. Du bist ein wertvoller Mensch, ein Gotteskind. Gibt es was Größeres? Gibt es da mal einen Applaus? Ich bin ein Gotteskind. Jawohl. Ich bin ein Gotteskind. Nehmt das mit. Das baut auf. Tragt das in eure Gemeinde rein. Betet, dass das viel mehr erkennen, auch in diesem Ort, in unseren Gemeinden. Ich bin der Meinung, es geschieht was in dieser Region. Du hast erzählt von Schneeberg, ne? 5 Kilometer weiter bauen wir völlig großen Saal, wo es mir manchmal als ältester Himmel Angst wird. Gott, was hast du uns da vorgelegt? Aber er hat was vor. Er gibt diese Region nicht auf, er gibt auch dieses Land nicht auf, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Aber er braucht uns, er setzt auf uns, auf euch, auf dich, auf mich. Weil er braucht Leute, die begeistert sind von ihm, von den Versammlungen, die die Versammlung lebendig machen. die jubeln. Ich wünsche mir das oft, wenn ich irgendwo bin, dass die Leute einfach mal laut rufen, ja, Amen, ja, du hast recht, lass es krachen. Das ist doch lebendiges Christsein. Das wünsche ich mir immer wieder, das wünsche ich euch. Amen. Amen.